Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Domino Records Deutschland-Chefin Anne Haffmanns. Zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick.
So heißt diese Sendung, die eure Lieblingssendung ist. Jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 Uhr, am Montag ab 22 Uhr die Wiederholung und danach dann das Ganze nochmal nachzuhören im Internet als Podcast und in diversen anderen Audioformaten. Mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich auf Anne Haffmanns.
Sie macht ihr Abitur im beschaulichen Kaufbeuren, studiert Politik, englische Literatur und Kommunikationswissenschaft in Augsburg. Die erste Musikmanagement-Luft schnuppert sie in Stuttgart und inzwischen ist sie Labelchefin in Berlin. Nicht nur die Städte, in denen Anne Haffmanns gelebt hat, wurden immer größer, auch die Plattenlabels, für die sie gearbeitet hat. Von der Junior-Promoterin bei Bulletproof hin zu Head of Domino Records Deutschland. Da kann man fast schon froh sein, dass sie sich der Politikwissenschaft ab und der Musik zugewandt hat. Denn Anne Haffmanns macht die deutsche Musiklandschaft ein großes Stück schöner. Heute ist sie zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick.
Herzlich willkommen, Anne. Schön, dass du Zeit hattest.
Hallo, Johnny.
Wir kennen uns schon ganz, ganz lange und kennen uns aber eigentlich gar nicht.
Nee, ne?
So vom Sehen ja. Und man weiß, was der und
der
die
andere
macht.
So. Genau.
Aber hatten nie so viele Berührungspunkte. Aber ich weiß, dass du immer mit ganz vielen tollen Labels und Bands zu tun hattest und hast. Insofern werden wir viel über Musik reden, nehme ich an.
Ja.
Wobei, im Vorgespräch haben wir gesagt, wir können auch mal Brexit nochmal thematisieren.
Mhm.
Dann das... Die britischen Inseln sind ja auch ein Ort, in dem du dich oft aufhältst und mit dem du dich auskennst. Insofern können wir auch darüber reden. Diese Sendung ist ja berühmt-berüchtigt dafür, dass ich ganz oft erzähle, worüber wir noch reden werden. Und am Ende ist dann keine Zeit mehr und wir lassen es aus. Aber als allererstes mal, du bist eigentlich, was von deiner Ausbildung her, von dem, was du anfangs gemacht hast, war das nicht unbedingt der Weg in die Musikindustrie, oder?
Überhaupt gar nicht. Ich bin echt original dazugekommen wie die Mutter zum Kind. Ich habe einen Magister in englischer Literaturwissenschaft und im Nebenfach habe ich Politik- und Kommunikationswissenschaften studiert.
Okay.
In Augsburg und in Reading. Und habe eigentlich gedacht, während ich studiert habe, dass ich irgendwie vielleicht im Filmbereich arbeite, weil ich in den Semesterferien mir ein bisschen Geld verdient habe bei den Tagen des unabhängigen Films. Das war ein Dokumentarfilmfestival in Augsburg, wo ich eben den größten Teil meiner Zeit studiert habe. Und habe mich aber schon immer für Musik interessiert. Ich komme aus dem Allgäu, aus einer kleinen Stadt mit 40.000 Einwohnern, wo man sehr intensiv sich seine kulturellen Inhalte suchen musste. Und wie viele Leute, die in der Provinz aufgewachsen sind, habe auch ich das eben dann gemacht, dass ich halt irgendwie, ich bin nach München gefahren auf Konzerte, ich bin nach Kempten gefahren nach Konzerte, auf Konzerte. Ich habe versucht, irgendwie Musik zu bekommen über die Plattensammlungen meiner Freunde beziehungsweise der Freunde meiner Schwestern. Und
man muss ja immer sagen, ohne Internet.
Ohne Internet, ja, man musste da hinfahren.
Ja, und es gab dann vielleicht so den Elektronikladen oder so, wenn man Glück hatte. Und da standen dann so die fünf aus den Charts,
genau,
oder so, die Alben,
genau,
die man natürlich nicht haben wollte.
Ich bin in so einem Haushalt aufgewachsen, wo, also bei uns wurde klassische Musik gehört und Wortradio und Tagesschau angeguckt. Das war's, ja. Und ich bin in Bayern aufgewachsen. Ich meine, du musst es dir vorstellen, Bayern 3 war der größte Sender da nach wie vor.
Ich will es mir gar nicht vorstellen.
Ich will es dir nicht vorstellen. Und ich bin ja schon so alt. Weißt du, wer da die Chartsendung am Freitagabend moderiert hat?
Nee.
Thomas Gottschalk.
Ah, ja, der hat ja
Pop
im Radio
nach
angefangen.
8 hieß es. Ja? Das war so meine, da habe ich dann so zum ersten Mal irgendwie so Musik gehört, die halt populär war.
Ja. Und kannst du dich erinnern, gab es einen Song oder eine Band, wo du, die dich wirklich, die dein Leben verändert hat?
Das war, nachdem ich aktiv angefangen habe, Musik zu hören, die Band, nicht von ungefähr kommt der erste Titel, den ich mir gewünscht habe, die Band Sonic Youth war so die erste, die mein musikalisches Leben so praktisch kalibriert hat, sagen wir es mal so. Ich hatte
die hast du nicht bei Thomas Gottschalk gehört?
Nein, die habe ich garantiert nicht bei Thomas Gottschalk gehört. Nee, ich hatte das große Glück, da in diesem kleinen Dreckskaff in Kaufbeuren im Allgäu, im Ostallgäu muss man dazu sagen, es gab da tatsächlich eine richtig gute Bar. Die war auch überregional bekannt, die hieß Piccadilly. und wurde von einem Musikliebhaber gemacht. Der hatte die von seinem Vater übernommen, das war eigentlich mal so ein Spielautomaten-Ding. Und dann hatte der daraus so eine richtig coole Bar gemacht, so ein bisschen New York-Style. Also wir reden über die 80er Jahre, ja, Anfang der 80er. Und die war nicht weit von da, wo ich gewohnt habe. Und sobald ich 16 war oder so, bin ich dann da abends immer hin. Und meine Schwestern dann, als die dann entsprechend älter waren, auch. Und das Schöne an der Bar war, da wurde jeden Abend Musik gespielt. Da gab es keinen Dancefloor, aber der Peter Josovic, so hieß der, der hat jeden Abend dort an einer DJ-Kanzel Platten aufgelegt. Damals, ich meine, wir reden von vor CD. Ja. Und der hatte eben wie in so einer DJ-Kanzel, hatte der so eine Leiste und da stand dann immer die aktuelle, die Schallplattenhülle von der aktuellen Platte, die da gespielt wurde.
Die hören gerade, genau.
Genau. Und dann konnte man die auch nehmen und so und konnte sich das an. Deswegen habe ich also sehr, durch totalen Zufall, durch diese Kneipe, habe ich wirklich aktiv Musik hören lernen mit den Hintergrundinformationen, die man damals eben nicht mal kurz eben googeln konnte. Ich habe mir die Original von den die Tracklistings angeschaut, habe geguckt, wer waren die Musiker, wer waren die Produzenten und so.
Aber das, ich frage mich ja ganz oft, also ich bin ja Kulturoptimist, mich stört das ja alles gar nicht und ich habe ja mit diesem ganzen Digitalquatsch viel zu tun. Aber deswegen gehöre ich also nicht zu den Leuten, die sagen, ah, schade, dass es dies und das nicht mehr gibt. Ja, ist immer schade, weil immer so ein Stück Kultur natürlich auch verloren geht. Insofern so dieser Ort, der auch zur Musik gehört und so wie du jetzt von dieser Kneipe berichtet hast oder was dann für mich hier in Berlin bestimmte Plattenläden waren oder natürlich auch Clubs, in denen man bestimmte Musik gehört hat, finde ich schon auch schade, dass das weg ist. Dafür gibt's halt andere tolle Sachen im Zusammenhang mit Musik. Aber die Infos, die du gerade erwähnt hast, ich weiß ja nicht, ob wenn man jetzt auf Spotify oder auf welchen Streaming-Kanälen auch immer man so seine Playlists hat, ob man dann googelt, wer hat denn das produziert. Nee, also mir fehlt dieses Drumherum und auch die Verpackung sozusagen, auch wenn alle immer sagen, das wäre unwichtig, aber fand ich nie. Ich wollte auch immer wissen, wie sieht so eine Band eigentlich aus? Ja. Was sind das für Typen oder Frauen? Wie präsentieren die sich? Weil das sagt ja auch was über die Kunst, die mir da verkaufen wollen. Das bedauere ich schon. Da gibt es auch noch keine tolle Form. Genauso wie es noch keine tolle Form dafür gibt, wie verschenke ich eigentlich Musik heutzutage?
Ja, Johnny, und das ist aber auch der Grund, warum ich in meinem Job noch arbeiten kann und da Geld verdienen kann. Denn ich vermarkte ja Musik und den größten Teil des Umsatzes machen wir nach wie vor mit physischen Tonträgern. Und lustigerweise gerade bei dem Label, für das ich arbeite, sowie auch bei den Labels, für die ich bisher gearbeitet habe, verkaufen wir wahnsinnig viel Vinyl.
Ja? Das höre ich ja öfter, gerade von den, ich wollte jetzt absichtlich nicht klein sagen, weil das stimmt ja nicht, da können wir auch ein bisschen drüber reden, was das eigentlich bedeutet heutzutage, aber ich höre das immer wieder. Und ich höre aber auch, dass auch digitale Kanäle durchaus profitabel sein können auf eine andere Art.
Ja, natürlich. Also ich persönlich als Musikfan, ich bin ja auch nach wie vor noch Musikfan, zumindest nachdem ich aufgehört habe, bei der EMI zu arbeiten, bin ich wieder Musikfan geworden. Das kann ich nachher mal erzählen. Ich habe mir sehr, sehr gute Streamingboxen gekauft und habe zwei verschiedene Accounts, Streaming-Accounts, die ich auch bezahle monatlich. Und ich nehme mir Schallplatten mit nach Hause. Das ist genau meine musikalische Diät. Also ich höre mir das der Einfachheit halber und weil man schneller suchen kann, weil es alphabetisch geordnet ist, irgendwie höre ich mir das auf Deezer oder Spotify an. Und was mir gut gefällt, das möchte ich besitzen auf Vinyl.
Und das gibt es tatsächlich ja bei Teenagern auch. Also bei denen ist dann vielleicht, weil irgendwann möchtest du, so blöd wie es klingt, aber manches will man sich vielleicht ins Regal stellen oder da gibt es dann diese Box-Sets oder so. Hatten wir jetzt gerade zu Hause auch wieder den Fall, wo dann plötzlich doch irgendwas bestellt wird, weil da ist irgendwie das T-Shirt oder irgendwas, was man besitzen will und stellt sich das dann eher ins Regal, weil die Songs hört man über Streamingdienst oder so. Schon sehr interessant. Du hast gerade Sonic Youth schon erwähnt, dann lass uns doch mit denen mal einsteigen, oder? Musikalisch in die Songs, die du mitgebracht hast. Kissability. Noch ein Satz dazu, oder?
Ja, also ganz kurz, ich habe Sonic Youth ausgewählt, weil das tatsächlich eine der ersten Bands war, die ich live gesehen habe und die mich total weggeblasen haben, weil ich die, bevor ich sie live gesehen habe, gar nicht kannte. Das war lustigerweise hier in Berlin, obwohl ich zu dem Zeitpunkt 1986 noch gar nicht in Berlin gewohnt habe. Die haben tatsächlich ein Konzert in dem alten Foyer vom Esplanade Hotel, was damals noch am Potsdamer Platz stand, irgendwie gespielt. Und ich war bei Freunden hier in Berlin eingeladen oder war zu Besuch. Und die haben also es war, wir waren so eine Gruppe von 5 Leuten, eine Freundin aus dem Allgäu und eben 3 Berliner. Und der Berliner Gastgeberfreund von mir sagte so, ey, wir müssen unbedingt auf dieses Konzert. Ich kenne die Band nicht, die da spielt, aber es wird so selten irgendwie, wird so selten dieses Venue bespielt. Da müssen wir jetzt mal hingehen. Mhm. Mit dem schönen Ergebnis, dass am Ende des Konzerts war nur noch ich übrig, weil die anderen 4 irgendwie, die mochten die Musik nicht. Und ich hatte echt ein Erweckungserlebnis. Ja, das war... Ich glaube, da haben die Neubauten im Vorprogramm gespielt und das war super mega. Alles war in Schwarz getaucht und ich bin so alt. Ich kam gerade aus Hamburg und in Hamburg hatte gerade der erste H&M eröffnet. Mhm. Und ich hatte dort irgendwie, bin zur Eröffnung dorthin oder wollte mir das auch mal anschauen und hatte mir eine kanariengelbe Breitkord-Karottenhose gekauft und ein passendes orangefarbenes T-Shirt dazu. Und das war das, was ich anhatte, als ich dann in der Esplanade zu dem Sonic Youth-Konzert ging. Ich möchte mal behaupten, ich war echt so underdressed oder wie auch immer, falsch dressed. Ja. Aber es war sehr lustig.
Glücklicherweise ist Sonic Youth eine Band, wo das am Ende egal ist.
Ja, in der Tat.
Anne, bei Sonic Youth können wir ruhig noch mal kurz bleiben, oder?
Ja.
Können wir noch mal was zu sagen?
Ich werde häufig gefragt, weil ich ja mit wirklich vielen Künstlern arbeite, ob ich jemals starstruck war oder so. War ich meistens nicht im Zusammenhang mit meinem Beruf, aber ich erinnere mich an das erste Mal, dass ich starstruck war, war tatsächlich mit Sonic Youth. Weil ein paar Monate, nachdem ich die in Berlin hier gesehen habe, war ich in New York zum ersten Mal in meinem Leben in Amerika und hatte per Zufall irgendwie mitgekriegt, dass eine Band, die ich sehr mochte, Fugazi, spielten an dem Tag, wo ich gerade da war, irgendwie in so einem kleinen Club in Hoboken, New Jersey. Dann bin ich dahin, völlig naiv, bin da mit der U-Bahn hingefahren und bin durch so einen Park gelaufen, um dann da zu diesem Pyramid Club zu gehen. Und habe mir Fugazi angeschaut, die hatte ich auch schon davor mal im Allgäu gesehen und dachte mir, der lange Typ da neben mir, der sieht wahnsinnig aus wie Thurston Moore. Und dann waren allen Ernstes Thurston Moore und Kim Gordon da. Und ich so, oh nein, wie toll ist das denn? Und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, so, was sage ich denn jetzt? Und habe dann ganz kurz so auf Englisch gesagt, ey, ich habe euch neulich in Berlin gesehen, das war ein total tolles Konzert. Und ich habe gedacht, die so, ja, schon wieder so ein Fan. Und dann meinten die, echt, du warst da, das war so geil irgendwie, das war so ein tolles Venue und die Geschichte von dem Venue und so. Und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten und ich war im siebten Himmel. Das war echt.
Ich habe die nie getroffen, aber das sind auch 2 nette, oder?
Die sind total nett. Und die waren da auch mit dieser ganzen Mischpoke irgendwie von den ganzen Künstlern aus Hoboken, wie ich dann alles später so mitgekriegt habe. Ja, da war irgendwie halb Yola Tengo stand da wohl rum und also das habe ich alles damals noch gar nicht so überrissen, da war ich einfach noch viel zu jung und unerfahren. Aber das war so mein erstes Starstruck-Erlebnis.
Hatte das bei Sonic Youth was damit zu tun, auch dass da eine Frau am Bass ist?
Ja, ich habe auch, Kissability ist ja auch einer ihrer Songs, also das war schon, ich fand das super.
Weil auch das vielleicht ein Thema, was man irgendwie mal... Ansprechend, also in der Vorbereitung zur Sendung hatte ich irgendwie so überlegt, mir fallen doch einige Frauen ein, so im deutschsprachigen Musikbusiness, die auch schon lange dabei sind und tolles Zeug machen. Hab mich aber gefragt, wie viele davon sind eigentlich tatsächlich in leitenden Positionen?
Ja, nicht so viele, ne?
Nicht so viele.
Das war Petra Husemann, das ist Birgit Holzeroth und das bin ich und sonst nicht so viele.
Tina Funk fällt mir noch
ein. Tina Funk, ja klar. Tina Funk, meine große Mentorin. Aber das lässt sich an einer Hand abzählen. Mhm. Was einer der Gründe ist, warum ich dann immer wieder auf irgendwelchen Panels mich wiederfinde. Meine liebe Freundin Tina Adams ist aber jetzt gerade irgendwie auf dem besten Weg. Die leitet Caroline in Deutschland und die ist auf dem besten Weg, so ein wenig hier das Zepter an sich zu reißen, als eine von den jungen Frauen, die halt irgendwie in geschäftsführenden Positionen sind.
Gibt es da... wie in anderen Branchen ja auch, die Forderung nach mehr Frauen in den leitenden Positionen? Oder ist das so?
Das fordert, glaube ich, niemand, außer irgendwelche Journalisten, die das immer wieder bemängeln oder Frauen, die das auch bemängeln. Aber da gibt es ja keine Lobby, meiner Meinung nach. Mhm. Und das ist eine wahnsinnig schwierige Geschichte. Das ist, ich bin da schon so häufig zu befragt worden. Ich kann das überhaupt nicht... Also ich kann nur für mich sprechen, dass ich eben, also der Grund, den ich sehe, dass es so wenig Frauen gibt, ist, dass, oder ich andersrum gesagt, ich habe das große Glück gehabt, dass ich in meinem beruflichen Leben für Männer arbeiten durfte, die überhaupt gar keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern gemacht haben und null Angst vor Frauen hatten. Mhm. Ja? Ich möchte damit nicht sagen, dass der Großteil der Männer in der Musikindustrie das nicht so hält. Nee, aber
das wäre eine gewagte These.
Das ist aber, also ich glaube wirklich, dass das mit der Gleichberechtigung im Job, das hängt wahnsinnig viel mit der Akzeptanz von Unterschieden in den Geschlechtern zusammen oder eben der Verneinung dessen. Also mein langjähriger Chef Danny Miller von Mute, der ist da komplett völlig unparteiisch. Der möchte einfach nur, dass jemand den Job gut macht. Mhm. Das ist dem völlig wurscht, ob das eine Frau oder ein Mann ist.
Ja, ja, und da gibt es dann wahrscheinlich auch nochmal Branchen, wo das noch ausgeprägter ist. Also entweder diese Angst vor Frauen in den Positionen, wo Männer dann wahrscheinlich... ob nun unterschwellig oder wie auch immer, dann denken irgendwie, hu, dann nimmt mir jemand was weg oder so. Oder nicht damit klarkommen, dass sie plötzlich aus ihrem Bro- und Buddy-Kreis raus sind und so, keine Ahnung, kann ich auch nur vermuten. Und da gibt es natürlich auch Branchen, die noch, die traditionell noch viel patriarchischer aufgebaut sind als die Musikbranche, wobei...
Ich wundere mich ehrlich gesagt ein bisschen, dass in der Musikbranche doch die Frauen in leitenden Positionen so wenig gestreut sind, denn an und für sich ist das die beste Branche dafür, dass man damit, da braucht man sehr viel diese sprichwörtliche weibliche Intuition. Ich meine, du arbeitest mit Menschen am Ende. Mhm. Ja. Du arbeitest ja nicht mit Produkten. Ja. Ich vermarkte ja keine Ahnung, Küchenrollen oder Joghurt oder so, sondern das ist ja Musik von Menschen gemacht und da musst du irgendwie, du musst immer auf die Künstlerpersönlichkeit und auf den Menschen hinter der Künstlerpersönlichkeit eingehen. Das ist total, gerade in dem Indie-Musikbereich, in dem ich mich seit meiner Karriere bewegt habe, da ist es total wichtig. Ja. Weil genau da bleiben die Künstler bei kleinen Labels oder nicht so großen internationalen, multinationalen Labels, weil sie eben dort ihre Autonomie haben, ihre künstlerische Freiheit. Und da muss man wahnsinnig viele Kompromisse eingehen. Wir sind ja als Labelmenschen, wir sind ja eigentlich Übersetzer von dem Willen der Künstler zu den Händlern, erst zu den Medien, dann zu den Händlern, dann zu den Konsumenten. Wir müssen ja immer alles allen erklären. So, warum macht dieser Künstler jetzt keine Interviews oder warum geht er nicht ins Fernsehen oder warum macht er keinen Song, der irgendwie besser im Radio gespielt werden kann?
Oder warum nicht jedes Jahr ein Album? Oder
genau.
So. Und Künstler sind ja auch nicht immer ganz leicht, kann man ja auch dazu sagen. Ja. Ist auch ihr gutes Recht. Deswegen sind sie ja Künstler und nicht Steuerberater. Fällt mir gerade ein, weil ich neulich irgendwo auf irgendeinem Online-Kanal habe ich Werbung gekriegt, die gerichtet war an Jugendliche, dass sie Steuerberater werden sollen. So ein hipper Typ drauf war, der behauptet, ich bin Steuerberater, mach doch diesen Job. Oh, ich muss irgendwie mal gucken, ob ich einen Screenshot habe. Egal, wir kommen zum nächsten Song, den du mitgebracht hast, The Glove, Mr. Alphabet Says.
Genau, der Grund, warum ich das ausgesucht habe, ist, dass ich in meiner, genau, nach meiner musikalischen Initiierung habe ich dann sehr viel, also ich sag mal so, ich habe die 80er Jahre damit bestritten, dass ich nicht eine von den klassischen 80er Jahre Bands gehört habe, sondern, also doch vielleicht eine, nämlich The Cure. Mhm. Aber ich habe irgendwie nichts mit Synthie-Pop am Hut gehabt, was ich dann später irgendwie, lustigerweise, ich habe ja ganz lange mit Depeche Mode und mit Erasure gearbeitet und habe das aber alles damals nicht gehört. Und habe aber unheimlich viel The Cure gehört, die liebte ich, und Susan and the Banshees. Mhm. Und nachdem ich ja nur 10 Songs aussuchen konnte, habe ich mir dann gedacht, super, ich kann mir 2 Songs sparen oder aus 2 in 1 machen, indem ich nämlich, genau, The Glove, das Solo oder das Projekt von Susie Sue von den Banshees und Robert Smith von The Cure.
Dann mache ich jetzt so einen gewissen Ritt durch die, naja, schon Independent-Musik, ja. Pop-Musik irgendwie. Und du hast gerade erwähnt, dass so in den 80ern der Synthie-Pop nicht besonders interessiert hat. Bei mir war es ja umgekehrt. Eigentlich kam ich ja von den ganzen Gitarren und fand dann aber plötzlich Human League, Heaven 17, Depeche Mode und noch die früheren Mute-Geschichten, für die du ja dann lange und viel gearbeitet hast, auf einmal toll und spannend. Und live war das aber immer enttäuschend. Also sowas wie Heaven 17 und Human League war live echt irgendwie ziemlich furchtbar. Dann aber Depeche Mode live im Metropol irgendwie, ich glaube... Das muss früh gewesen sein. Egal, weiß ich jetzt nicht mehr. mit so Tonband, ne? Statt irgendwie, es gab diese ganze MIDI-Arie war noch nicht durch und so. Und dann musste die halt immer vor- und zurückspulen, weil der Anfang falsch war und so. Das fand ich super sympathisch. Und die haben halt irgendwie gerockt auf eine Art, was natürlich an Dave Gahan lag, der irgendwie vorne schon seinen Tanzstil geprägt hatte. Und das war toll.
Beste Frontman. Ich habe so gerne mit denen gearbeitet.
Wie viele Jahre insgesamt?
Naja, von 97. Ich bin eingestiegen mit dem praktisch Comeback-Album, wenn man so sagen möchte, mit Ultra, bis zu Sons of the Universe. Mhm.
Sehr nette.
Ja, super Band.
Menschen.
Und tolle Menschen. Band. Ja. Ich mochte auch immer diese Gradlinigkeit, dass sie das so gemacht haben, wie sie das halt machen wollen. Und wir sind gut miteinander zurechtgekommen. Also,
glaube ich dir.
Und ich hab mich, also so rückblickend sage ich auch, das war auch eine super spannende Zeit irgendwie. Das passiert ja ganz selten, dass du so eine Karriere hast als Band, die so einem Zenit zustrebt und die dann abbricht, wie durch den Drogen, also durch den fast Selbstmord, durch Überdosis von Dave Gahan. Und dann kommt sie wieder und kommt praktisch noch stärker, also so verkaufsmäßig und aufmerksamkeitsmäßig und vor allem Live-Tickets verkaufsmäßig waren die letzten 15, 18 Jahre ja so die stärksten von Depeche Mode. Und das habe ich halt alles begleiten können. Das war ganz toll. Und vielleicht war es auch, vielleicht war es gut, dass ich nicht der Fan war von denen und dass ich das gar nicht mitgekriegt habe, wie groß die geworden waren. Natürlich kannte ich alle die Songs, das kriegt man ja auch so mit. Ja, da muss man ja nie auf einem Konzert gewesen sein, nie eine Platte gehört haben, weil man hat das genügend damals im Radio gehört.
Trotzdem sind diese 2-Stunden-Konzerten Best-of.
Und man kennt jeden Song. Mhm. Ich auch. Also, und es war aber vielleicht ganz gut, dass ich gar nicht wusste, wie groß die waren und wie berühmt, also wie devot ihre Fans waren. Ich bin da einfach reingekommen, habe meinen Job gemacht, ja. Und ich habe gedacht so, ey, das ist doch echt eine der coolsten britischen Bands, ja. Das ist mir scheißegal, die machen wir jetzt noch größer, ja. Und ich habe mich da so richtig, also ich habe da einfach viele Entscheidungen getroffen, wo ich mir überhaupt nie einen Kopf gemacht habe. So, könnten die Leute denken, das ist ein Comeback und könnte das irgendwie nicht klappen, ja. Habe ich nie nachgedacht.
Ist schon wirklich eine außergewöhnliche Band, wirklich phänomenal in vielerlei Beziehungen. Unter anderem auch, weil sie ja eine der ersten elektronischen oder Elektropop-Bands, wie immer man das sagen will. Also erstens sind die immer ernster geworden, finde ich, was ungewöhnlich ist. Ja. Und eigentlich, wenn man ehrlich ist, immer unkommerzieller.
Ja.
Und zweitens, weil das so die erste aus diesen 80er-Jahre-Synthie-Pop-Band-Bereich war, wo man gesagt hat, oh, das sind gute Songschreiber.
Ja.
Das hat man über viele Bands, die es vielleicht auch waren, du hast Erasure noch erwähnt und so, da hat man es aber nicht gesagt.
Nicht gesagt, genau.
Aber bei Depeche Mode hieß es irgendwann, speziell Martin Gore irgendwie Great Songwriter und so. Ja. Und das war schon irgendwie wirklich ungewöhnlich.
Und die haben dann die nicht nur die 90er, sondern auch die Nullerjahre in Würde irgendwie mitgestaltet. Und das Interessante war halt auch, ich habe dann sehr früh eben angefangen, mit den Fans auch zu arbeiten, was so im Nachhinein, das wurde dann irgendwie mit der Entwicklung des Internets wurde das natürlich irgendwie Standard. Ja. Aber wir haben das damals noch so mit also nicht mehr über kopierte Newsletter, aber wir haben das wirklich angefangen, die Fans ernst zu nehmen und auf die zu hören, weil ein Stück weit auch aus der Not geboren, weil ich ja so wenig über diese Band wusste, weil ich mich ja früher nie dafür interessiert habe. Dann habe ich mir immer irgendwie so ein paar Fans gesucht, die ich gut und sympathisch und intelligent fand und habe die dann instrumentalisiert und habe mich mit denen verbündet sozusagen. Und habe die aber auch teilweise die ganzen Fragen von den anderen Fans, habe ich diese Superfans beantworten lassen, ja. Eine Methode, die später irgendwie so Standard im Marketing von Musik wurde. Sagen,
instrumentalisiert klingt jetzt so negativ, aber im Grunde genommen ja eigentlich richtig, die Leute ranzulassen.
Mit reinnehmen. Genau. Was wusste ich denn von Depeche Mode?
Weil letztendlich machen die ja auch so eine Band, die halt auch supporten und wir hören jetzt ganz was anderes, aber auch damals auf Mute und auch ein ganz großer Künstler natürlich, Nick Cave and the Bad Seeds.
Ja, vor allem der Künstler auf Mute, dessen Fan ich wirklich war, bevor ich dort angefangen habe. Ich war ein riesiger Nick Cave-Fan. Meine jüngste Schwester und ich, wir haben alles von dem rauf und runter gehört in unseren Kinderzimmern.
Komm, wir hören uns den erstmal
an. Yes.
Nick Cave, der große Nick Cave mit den Bad Seeds zusammen, Red Right Hand. Und du hast gesagt, du warst vorher schon Fan. Es kommt ein neues Nick Cave Album.
Ja,
und im September. Ich muss ganz, ich weiß nicht, wer das weiß, ob das jeder mitgekriegt hat. Das war jetzt nicht so die Riesengeschichte, aber ich war wirklich erschüttert.
Ich war auch erschüttert. Lass uns nicht drüber sprechen, da muss ich immer gleich weinen.
Ja, ich will es trotzdem erwähnen, weil sonst klingt das jetzt so komisch, aber sein Sohn ist tödlich verunglückt. Vor einem Jahr oder
Man
so.
Muss dazu sagen, der eine von den beiden Zwillingen, ja. Also ich finde, also mein Herz bricht immer, wenn ich an den überlebenden Earl denke. Also sein Sohn Arthur ist von einer Klippe gestürzt und tödlich verunglückt. Und der kleine Earl, der halt als Zwilling mit Arthur aufgewachsen ist, ist jetzt der Überlebende. Also wenn ich da
das ist alles ganz denke, furchtbar.
Es ist ganz, ganz schlimm.
Deswegen will ich auch gar nicht jetzt darauf eingehen, das steht mir vor allen Dingen nicht zu und ich, das geht uns alle eigentlich nichts an, aber das ist natürlich trotzdem eine Tragödie, die bei Nick Cave, ich weiß gar nicht, dieses Album, ich habe wirklich, muss ich zugeben, und ich hoffe, das klingt jetzt nicht zynisch oder gemein oder so, ich habe wirklich gedacht, ein neues Nick Cave-Album, mein Gott, ich weiß nicht, ob ich das hören kann.
Ja, also, ich weiß auch nicht, ich habe mir da auch lange Gedanken drüber gemacht. Also ich habe ja nichts damit zu tun, sozusagen, ich arbeite es nicht, aber ich ich war sehr eng mit habe sehr vertrauensvoll mit Nick Cave gearbeitet und es hat mich wahnsinnig bewegt, als das kam. Und ich bin so froh, wie er das jetzt aufsetzt. Also er macht ja keine Promo, sondern er macht einen Film mit den gleichen Leuten, die auch den letzten großen Film über ihn gemacht haben. Und ich glaube, das ist genau das Richtige, weil ich meine, den darf man jetzt nicht interviewen. Mhm. Ja, das kann nur nach hinten losgehen. Mhm. Und ich finde es super, wie er das jetzt angekündigt hat und wird keine Interviews geben, weil ich meine, was will man? Ich könnte mir das, also ich kann mir gar nicht vorstellen, welcher Journalist irgendwie das überhaupt könnte ihm gegenübertreten.
Nee, also würde mich nicht trauen.
Nee. Ne? Also deswegen, das ist ja das Schöne, er macht Musik und es ist wirklich, also es ist fast schon ein bisschen absurd. Gerade Nick Cave, weißt du, der sein ganzes musikalisches Oeuvre durchziehen diese krassen Geschichten über Liebe und Sühne und Tod und Vergebung und Rache und diese Conditio Humana, die er von vorne bis hinten durchleuchtet hat, ja, und dann widerfährt ihm dieses fürchterliche Schicksal, was ja diese ganzen Fragen auch nochmal so konkret aufwirft, ja. Also ich bin, wenn das nicht so schrecklich klingen würde, würde ich sagen, ich bin sehr gespannt daraus, was er daraus gemacht hat.
Ich bin ganz froh, dass du das so toll formuliert hast, weil genau so geht das, glaube ich, jeder, die sich mit der Person, mit dem Künstler Nick Cave beschäftigen, dass man auch gedacht hätte, boah, das ist echt zu viel eigentlich. Belassen wir es dabei bei diesen wenigen Worten und kommen. Ich würde, bevor wir über den nächsten Song reden, würde ich gerne dich nochmal fragen, du hast vorhin so kurz so erwähnt, naja, als du dann bei EMI raus warst, konntest du wieder anfangen, Musikfan zu sein. Du hast schon in der großen Industrie angefangen eigentlich.
Nee, ich hab angefangen in der kleinen Industrie bei einem kleinen mittelständischen Tonträgerunternehmen in Stuttgart, das hieß Intercord, das gibt's mittlerweile gar nicht mehr. 1994 habe ich dort bei der Intercord angefangen.
Stimmt, die waren auch dann Vertrieb für Mute am Anfang, oder?
Genau, die hatten die Lizenz für Mute, aber auch für XL. Aber auch für ganz viel. Wir haben da spitzen Sachen gemacht. Wir haben da irgendwie die Fat of the Land von
Prodigy.
The Prodigy gemacht. Ja. Wir haben Faithless gemacht.
Stimmt, Intercord hatte.
Die hatten so einen ganz super tollen A&R, der diese ganzen coolen Labels rangebracht hat. Und sonst haben die ihr Geld haben die mit Pur und mit Reinhard May, Onkel Reinhard, wie wir ihn nannten. Und mit Roger Whittaker gemacht, allen Ernstes, ja. Und das Interessante war aber, ich habe dort angefangen, direkt von der Uni weg. Und also wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich erzähle das vielleicht ganz kurz, die Geschichte, weil ich war ganz großer Fan von so einer anderen amerikanischen Band, die heißen Giant Sand. Und bin auf jedes der Konzerte gegangen, die sind irgendwie einmal im Jahr auf Tour gekommen und da haben wir dann irgendwann mal, meine jüngste Schwester und ich haben dann die Band so ein bisschen kennengelernt und dann waren wir im Prinzip das, was man heute Groupies nennt. Ja, wir sind dann immer auf die Konzerte gefahren und hingen dann da so mit den Künstlern und über Giant Sand habe ich wieder in Berlin, da gab es noch die Independent Independent Music Days. Mhm. Ja? Da wurden Giant Sand mal eingeladen und die hatten einen, die waren von Tucson, Arizona, wo sie wohnten, irgendwie mit dem Flugzeug nach Frankfurt gereist und hatten ihren Kontrabass dabei. Und die wussten, eben weil wir so ein bisschen befreundet waren, ich studiere in Augsburg und ich hatte einen alten Polo. Ja? Mhm. Ich hatte ein Auto. Und dann haben sie mich kontaktiert und haben gemeint, so folgende Idee, du kommst nach Frankfurt, nimmst unseren Kontrabass mit in deinem Polo, fährst ihn nach Berlin und dafür sagen wir unserem Tourveranstalter, der soll noch ein Hotel mehr buchen und mhm. du kannst dann mit uns irgendwie 3 Tage in Berlin im Hotel wohnen. Und ich so, super Deal, ja.
Mach mal. Wie man das so macht.
Genau. Genau. So haben wir das dann gemacht und in dem Hotel, wo wir dann alle gewohnt haben, war auch die Frau von der Plattenfirma mhm. damals, von Giant Sand. Die hatten bei der Intercotton Lizenz mit ihrem damaligen Label für die Center of the Universe, das Label hieß Enemy. Und die Frau von der Plattenfirma hieß Regine Wiese, meine mittlerweile ganz uralte Freundin seit eben 1993 oder ja, 93 oder sogar Ende 92. Und ich habe mich mit der gut verstanden und wir sind, haben uns befreundet und ich war eben so im letzten Jahr, im letzten Semester, habe meine Magisterarbeit geschrieben und die Regine wurde von einer anderen Firma, von der Sony, abgeworben. Die hatten so ein Indie-Dings, Dragnet hieß das irgendwie, hatten mhm. aufgemacht und die wollten irgendwie Regine haben.
Mit Markus Linde, ne?
Mit Markus Linde, genau.
Der wiederum mein bester Freund ist.
Aber genau, genau. Und dann ging also die Regine da zu Sony und hat dann ihrem Chef mich als Nachfolger vorgeschlagen und hat mich dann angerufen und gesagt, Anne, du musst dich da bewerben. Und ich so, ja, ey, ich weiß doch überhaupt nichts von diesem Business und so. Ja, ja, du kannst aber gut Englisch und du kennst die ganzen Bands. Mhm. Bewerb dich da mal. Und dann, ich wusste, das war so im Ende 93 so und dann hatten wir ausgemacht, dass ich mich da bewerbe, dann habe ich das auch gemacht Anfang des Jahres und dann haben die mich angerufen, haben mich zu einem Interview eingeladen, ja, und ich habe gedacht, ach super, dann kann ich das mal üben, ich kriege den Job eh nicht, aber mhm. dann war ich schon mal bei einem Jobinterview, mhm. bin dann da irgendwie hin und der Marketingchef dort, der heißt Jörg Hacker, auch immer noch alter Veteran der Schule. Wir haben uns super verstanden nach einer Viertelstunde. Meinte er, ja, dann sag ich mal dem Martin Bescheid, für den du arbeiten sollst. Und dann soll ich auch noch mal einsehen. Und dann haben die mir allen Ernstes diesen Job angeboten. Ja. Mhm. Und das Problem war, ich hatte so ein bisschen gepokert, weil ich ja nicht dachte, dass ich diesen Job kriege. Und die wollten
also
mich
ja,
zum
kann ich.
Nee, die wollten mich zum 1. Februar. Und ich hatte im Mai erst meine Magisterprüfung. Ja. Und dann war es aber so gut, weil der Typ, für den ich arbeiten sollte, Martin Schumacher, der da die alternative Abteilung praktisch unterhielt, der hatte selber sein Studium abgebrochen. Mhm. Und der wollte mich davor bewahren, der war total nett. Und meinte dann so, weißt du was, wir kommen jetzt auch noch 3 Monate ohne dich aus. Mhm. Mach du erstmal fertig. Du hast ja jetzt nicht 4,5 Jahre oder 5 Jahre studiert, um es irgendwie abzubrechen.
Und so. Was aber auch cool ist.
Ja, das war super. Okay. Wir sind auch nach wie vor extrem eng und gut befreundet und da bin ich ihm nachhaltig dankbar für. Und so habe ich dann wirklich original, also meine letzte Magisterprüfung, das war eine mündliche Prüfung in Politik, hatte ich irgendwie dann an einem Freitag und am Montag habe ich angefangen, in Stuttgart zu arbeiten. Super.
Die perfekte Karriereplanung, wenn mhm. auch in ganz andere Richtung. Ja. Wir hören jetzt erstmal noch The Normal.
Ja, dazu muss ich noch kurz sagen, natürlich. Also bei Intercord war eben auch das Label Mute genau. praktisch lizenziert und ich habe zwar nicht bei Mute sofort angefangen 1994, aber ich habe da Mute kennengelernt und Danny Miller kennengelernt, weil wir irgendwie die ganze, also wir haben uns dann halt auf den Vertriebstagungen oder den verschiedenen Begebenheiten und Konzerten irgendwie getroffen. Und ich habe dann später 97 angefangen bei Mute zu arbeiten und das bis Anfang des Jahres, also 19 Jahre lang. Und, Danny Miller ist eine wichtige, sehr, sehr wichtige Persönlichkeit in meinem Leben und ein super toller Künstler und Chef und hat eben als Künstler angefangen. Und das ist seine mhm. eigene Band, The Normal, mhm. der genau eine Veröffentlichung hatte, die aus 2 Songs besteht und davon hören wir jetzt einen. Also wir hören jetzt 50% des Övres von Danny Miller, aka The Normal.
Flux FM Spreeblick, jeden Sonntag 10 bis 12, jeden Montag 22 bis 0 Uhr und danach im Netz für immer hoffentlich nachzuhören. Wenn ihr zum Beispiel zu Soundcloud geht oder gebt einfach mal Flux FM Spreeblick Soundcloud ein oder so, dann findet ihr inzwischen, ich glaube, 160 Sendungen oder so in dem Dreh. Und wenn man da so durch die Namen scrollt, das macht schon Spaß. Also mir macht es immer Spaß. Mir ist es auch übrigens schon passiert, dass ich da so durchgescrollt bin und gedacht habe, echt, stimmt, der war in der Sendung. Also manchmal, genau, wenn man so 3 Jahre zurückblickt, in meinem Alter vergisst man ja auch schnell Sachen. Insofern hört euch da gerne noch mal ein paar ältere Shows auch an. Ich lege euch die einfach mal ans Herz, weil ich war ja dabei. Genauso wie jetzt in dieser Sendung Anne Haffmanns, und auch die wird dann verewigt sein, nicht nur bei Soundcloud, sondern auch auf anderen Kanälen.
Auf Anne Haffmanns kann man schon neidisch werden. Sie kennt Moby, sie kennt die Cook, sie kennt Hotchip persönlich und ist eine der wenigen, die wissen, wie Daft Punk hinter ihren Helmen aussehen. Seit 20 Jahren ist sie im Musikbusiness, hat bei den international renommierten Labels Mute, Virgin und EMI gearbeitet und ist inzwischen Head of Domino Records Deutschland. Dort sorgt sie dafür, dass uns The Kills, Wild Beasts oder auch Matthew E. White weiterhin mit guter Musik versorgen. Heute ist sie zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Anne Haffmanns.
Mussten wir denn auch mal spielen, Depeche Mode, ne? Hast du aber auch was Besonderes ausgesucht?
Ja, habe ich dann kombiniert mit einer meiner anderen Lieblingsbands auf Mute, Goldfrapp. Großer Fan, habe das ganze gesamte die gesamte Karriere praktisch mitgemacht mit von dem ersten Album, was 2000 erschienen. Und wir haben so eine Vereinbarung zwischen Domino und Mute, dass wenn die mal meiner Hilfe bedürfen, dann komme ich auch wieder. Und unter anderem habe ich schon den Finger gehoben, bei der nächsten Goldfrapp möchte ich gerne dabei sein, weil ich immer wahnsinnig gut mit Alison Goldfrapp ausgekommen bin und die da, glaube ich, ziemlich Vertrauen in mich setzt. Und es wäre jetzt auch seltsam, wenn da jetzt eine Platte erscheinen würde und ich da nicht mehr wenigstens so ein bisschen drauf gucken würde.
Wenn man dich so hört, dann ist das ja so das Ideal, die Idealvorstellung eigentlich von Menschen, die für und mit Künstlerinnen und Künstlern arbeiten, sei es als Label oder hast du jemals überlegt, ins Management zu gehen?
Hatte ich noch nicht.
Also so die
überlegt.
Veröffentlichungsseite also, ist schon deine.
Das ist total meins. Okay. Also ich liebe das ja auch. Ich mag gerne erfolgreich Musik vermarkten. Ich habe mich nie als A&R gesehen. Ich sehe mich auch nicht unbedingt so als der Dealer, Wheeler, Manager. Ja, ich finde das super, wenn ich auch mit vorgegebener Musik, weil ich meine, ich arbeite ja immer im Auftrag von Labels. Also ich arbeite immer angestellt für ein Label. Ich habe mit dem kreativen Prozess nicht direkt was zu tun. Also ich suche jetzt nicht die Künstler und schicke sie ins Studio und überlege mir, dass zum Beispiel diese Depeche Mode Single mit dem Remix von dem Künstler Goldfrapp irgendwie sich gut vermarkten lässt.
Ich bin an dem Punkt, wo das Produkt fertig ist,
wo ich mir die Musik anhöre und das Ganze übersetze auf den deutschen Markt. Ja, und mir überlege so, wie, an wen glaube ich das zu verkaufen zu können? Wie viel davon glaube ich an wen verkaufen zu können und wie mache ich das? Und wie viel Geld muss ich dafür ausgeben? Und
dann gibt es denn überhaupt noch, also da kann man sich ja ganz tolle Sachen auch ausdenken und das tun ja auch viele. Viele denken sich auch ganz nicht so tolle Sachen aus. Ich erinnere mich an so eine Anekdote, wo ich weiß nicht mehr, wer es war, müsste ich tatsächlich Markus fragen, aber es gab irgendwann so einen Plattenlabel-Chef, glaube ich, von einem größeren Label, der angeblich bei jeder Anzeige immer vorgeschlagen hat, dass da drauf steht, die Sensation ist perfekt. Das wollte der immer, als man noch so Musikzeitungen anders hatte als heute und so. Aber genau, wie vermarktet man, gibt es denn dafür überhaupt Budgets? Ich meine, man muss ja der ganzen Sache mal realistisch ins Auge gucken. Selbst, also man braucht schon einen Megaseller und da reden wir dann von, weiß ich nicht, wie sie alle heißen, Miley Cyrus und so, damit man mal wirklich Geld in die Hand nehmen kann für Kampagnen oder so.
Also ich mache auch kein wirkliches Marketing. Ich versuche den Mangel zu verwalten. Nee, das ist überspitzt. Es ist tatsächlich so, dass man noch Geld machen kann mit Musik. Leute wie ich können immer noch bezahlt werden für das, was wir tun. Denn man darf einfach nicht so viel Geld für die Vermarktung ausgeben. Und deswegen arbeite ich so wahnsinnig gerne bei Labels, die unglaublich viel gute Musik rausbringen. Auch wenn viel davon in sehr kleinen und kleinsten Nischen stattfindet. Denn das ist der große Vorteil. Ich arbeite ja nicht im großen Wettbewerb mit den Miley Cyruses und den Beyoncés dieser Welt, sondern ich habe Zeit meiner Karriere mit den, keine Ahnung, Nick Caves und Goldfrapps und mit den Arctic Monkeys und Franz Ferdinand und Bonnie Prince Billys dieser Welt, wo man ganz klar sagen kann, dass die haben die und die Zielgruppe, das sind Leute, die sowas hören. Und mein Bestreben war immer, diese Zielgruppe halt zu verbreitern. Ja, aber du weißt immer genau, wo du ansetzt. In der Vermarktung von großem Pop musst du immer erstmal komplett Breitband irgendwie.
Die müssen ins Fernsehen.
Die müssen ins Fernsehen. Du musst Werbung schalten, du musst irgendwie Anzeigen schalten, du musst TV-Werbung oder was weiß ich, weil du weißt gar nicht genau, wo ist denn, also du musst einen Bedarf kreieren. Mhm. Ja? Bei mir gibt es den Bedarf schon, weil es da Fans gibt von den Bands.
Ja? Und du hast natürlich auch auf der journalistischen Seite irgendwie Leute, die eben nicht sagen, wenn du ankommst mit, jetzt gerade aktuelles Beispiel, mit einem neuen The Kills-Album, dass die dann nicht sagen, lass mich in Ruhe und ja, mache ich, wenn ihr eine Anzeige schaltet oder so, sondern du hast, vermute ich zumindest bei deinen Ansprechpartnerinnen und Partnern, dass die halt sagen, oh wie geil, toll, ja, eine neue Kills-Platte nach, weiß ich nicht, 5, 6 Jahren?
Ja, 5 Jahren. Das sage ich auch immer meinen Promokollegen, dass ich sage, so, ey, wir müssen uns hier überhaupt nicht verstecken, die Leute werden die Päckchen gerne öffnen, ja, die Leute in den Medien, weil da halt Mute oder Domino draufsteht. Mhm. Ja. Das ist halt was anderes als wenn da irgendeine große Firma draufsteht, wo man nicht weiß, was da rauskommt. Ja, kommt da irgendwie deutscher Hip-Hop raus? Kommt da irgendwie Mainstream-Pop raus?
Was alles auch toll sein kann, was aber nicht
durchaus
diese Fans.
Toll sein kann. Aber das ist nicht das, was ich am besten kann. Ich kann halt am besten irgendwie diesen sperrige Musik an nischige Zielgruppen verkaufen. Das kann ich richtig gut.
Wir hören jetzt Ain't No Mountain High. Den hast du nicht mitgebracht, den Song, aber gleich geht's weiter auch mit Musik. Von Anne Hafmeister, die zu Gast hier ist bei Flux FM Spreeblick. Die Geschichten, die du erzählst, die klingen ja fast zu gut, um wahr zu sein. Ich weiß aber, wir haben jetzt festgestellt, dass wir so ein paar gemeinsame Bekannte haben. Aus der Zeit, in der ich auch mal mit der Branche mehr zu tun hatte, die auch schon eine Weile her ist jetzt, diese Zeit, nicht die Branche. Aber ich weiß halt auch, dass in der Musikindustrie, wo man so gerne von außen sagt, die Schweine alle, die mal, so alles Idioten und sind nur aufs Geld aus. Ich weiß einfach, dass sehr, sehr viele Menschen da arbeiten, die Musik lieben und leben, zu denen du, wie man ganz eindeutig hören kann, auch zählst. Und natürlich gibt es auch die Finanzschweine, die da oben sitzen und sich fürs Produkt interessieren. Und zwar genau, wie du es vorhin gesagt hast, eigentlich genauso, als ob sie Butter vermarkten oder so. Aber die Leute, die wirklich mit den Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeiten, die sind halt völlig anders drauf. Ist das ein Modell? Also wenn du jetzt so dir anguckst, wie du arbeitest und viele deiner Kolleginnen und Kollegen ja auch noch, trägt sich das nach wie vor oder siehst du das sogar in einem Aufschwung oder in einem Abschwung, diese Branche und diese Art mit Musik umzugehen auf der professionellen Seite?
Nee, es ist schon so, dass wir, also die Einkünfte gehen schon zurück. Ja, also klar, wir schaffen es immer wieder auf andere Art, Einkünfte über unsere Musik zu erzielen, irgendwie Streaming, aber auch Syncs, also die Lizenzierung an Werbung und Film. Wir machen das nicht, aber es gibt Labels, die ihre eigenen Booking-Agenturen mitbringen, ihre eigenen Merchandise-Agenturen haben.
Das hat sich wirklich geändert, ne? Dass man als Label früher eigentlich wirklich tatsächlich nur an den Umsätzen.
An den Umsätzen und also wir hatten ja nur das Recht der Reproduktion von der Musik, den Musikbändern, die wir bekommen haben.
Und jetzt gibt es seit geraumer Zeit, sagt man, pass auf, dann lass uns das alles zusammen machen, dann wollen wir von allem auch ein bisschen was abhaben, damit es wieder richtig, was ich uns auch verstehen kann. Also,
also wie gesagt, man muss sich halt echt zur Decke strecken, weil einfach die Umsätze nicht mehr da sind, die Leute andere Möglichkeiten haben, für Musik zu nutzen, ohne dafür eine CD oder eine Vinylplatte zu kaufen oder einen Download. Wobei ich großer Verfechter von Streaming-Services war.
Ja, ich wollte gerade sagen, du gehörst ja nicht zu der Riege von Leuten, die sagen, ja, es ist alles furchtbar mit der Digitalisierung und so.
Nein, überhaupt nicht. Ich war froh, als das kam, weil ich bin 94 dazugekommen. Das war die Hochphase der CD-Auswertung. Mhm. Ja? Was ja im Prinzip war, du hast nochmal alten Wein in neuen Schläuchen verkauft, ja, nämlich altes Bäckerlook irgendwie auf neuen CD-Silberlingen. Mhm. Ja? Und da war viel Geld für alles da. Es gab riesen Mannschaften in den Plattenfirmen. Wir haben gute Umsätze gemacht und ich habe aber schon immer, auch schon damals bei den kleinen Labels gearbeitet mit den nischigen Themen, wo eben nicht so viele Umsätze machbar waren. Also ich habe schon immer aufs Geld geachtet. Ich habe schon immer darauf geachtet, kriegen wir das, was wir da reinstecken, auch wieder zurück durch die Einnahmen aus der Musik. Und als dann die digitale Revolution, die ja auch die Musikindustrie als erste von diesen Kreativindustrien irgendwie erwischt hat, als die dann einsetzte, mhm. ja, war echt erstmal Holland in Not, weil die Umsätze brachen ein. Das Problem war vor allem, ich empfand das als unglaublich starkes Problem, dass halt so viel Musikkonsum in der Illegalität stattgefunden hat, mhm. durch Festplattentausch, irgendwie hier eine gebrannte CD, da irgendwelche Files gerippt mit Systemen wie Napster oder so. Mhm. Da sind uns nicht nur die Einkünfte flöten gegangen, sondern vor allem auch die Intelligenz über oder die Erkenntnis darüber, wer nutzt denn unsere Musik und wie und wann. Mhm. Ja? Weil wenn du schon nicht verkaufst, dann musst du, also, oder wenn du schon nicht viel Einnahmen hast, wie zum Beispiel bei Streaming-Services, was den Streaming-Services oft vorgeworfen wird, dass sie halt nicht genügend Einnahmen für die Künstler generieren, aber zumindest generieren sie Informationen darüber, wer in welchem Maße die Musik hört. Ja, das ist harte Währung in den von Marketing getriebenen Zeiten des Contents im Internet. Ja. Und ich erinnere noch so gut, als das Mittelalter der digitalen Revolution, als das alles in einem schwarzen Loch verschwand. Ja, ich war froh, als es dann, dass man jetzt quasi durch ein breites Angebot an verschiedenen Streaming-Services den Leuten ein echt attraktives und nicht besonders kostspieliges Angebot machen kann, Musik zu nutzen, und zwar sämtliche Musik, die sie wollen.
Ja, zumal es dann auch keine Ausrede mehr gibt. Also als das losging, so als man von massenhaften illegalen Downloads geredet hat und so, auch schwierig zu sagen, ob das jetzt wirklich Verluste waren oder so, oder ob das nicht irgendwie Kiddies waren. Na, egal, anderes Thema. Jedenfalls eins der vielen Argumente von Leuten, die gesagt haben, ja, ich besorge mir da ab und zu illegal Musik, weil ich kann es legal gar nicht. Und zu dem Zeitpunkt ging es nicht. Es gab kein iTunes, es gab kein Spotify, kein Deezer, kein iTunes Music und wie sie alle heißen. Insofern, wenn du das irgendwie online und als MP3 oder wie auch immer Datei haben wolltest, ging es nur. Ja. Und am Anfang waren vielleicht sogar einige Leute auch dabei, die sich gar nicht darüber klar waren, dass es Bereiche im Netz gibt, wo es okay ist, was runterzuladen, und andere, wo es nicht okay ist oder so. Also da hat ja dann irgendwie auch, hat man ja versucht über Aufklärungskampagnen und letztendlich, was aber wirklich geholfen hat, waren einfach legale Angebote.
Legale Angebote. Und das war, ich erinnere noch gut, als die ersten Download-Shops waren, das waren dann von den einzelnen großen Major-Firmen. Da gab es einen Sony-Shop, da gab es einen Warner-Shop und so. Der Konsument war komplett verwirrt. Es gab keine einheitlichen Bezahlsysteme, es gab noch nicht mal einheitliche Preise.
Ja, man konnte auf einem Mac alles nicht nutzen.
Genau, man konnte auf dem Mac alles nicht nutzen. Ja. Und dann kam allen Ernstes irgendwie iTunes daher oder Apple daher und hat iTunes aufgemacht, und dann war die Sache geritzt. Ja. Dann hat jeder irgendwie auch verstanden, okay, alles klar, ich kann da irgendwie legal Downloads erwerben. Und die Industrie hat sich da null mit drum bekleckert. Ja. Die haben alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Ich erinnere ganz kurz, Stichwort Kopierschutz. Ja.
Ja, ja.
Was für ein Schuss in den Fuß. Ja. Was habe ich gewettert irgendwie in den Marketing-Sitzungen dagegen? Weil ich meine, hallo? Man bestraft den Konsumenten, der irgendwie brav seine olle CD kauft, mit einem Kopierschutz, damit er sie auch ja nicht in seinen Rechner ziehen kann. Das erinnert mich an diese unglaubliche Regelung bei der EMI, die es gab am Anfang des Internets, dass wir keine Downloads, also wir durften keine Musiklibraries auf unseren Arbeitsrechnern haben, ja, so in den Anfangsphasen. Und dann, als iTunes dann kam und erfolgreich war, in dem Jahr wurden dann uns bei der Weihnachtsfeier wurden uns so kleine Albert Shuffles geschenkt, und dann mussten wir quasi eine Musikbibliothek haben. Also erratisches Agieren. Ja.
Kopierschutz, also ich würde wirklich gerne mal wissen, wie viel Millionen da versenkt worden sind.
Das
für diesen totalen Schwachsinn.
Möchte ich gar nicht wissen, was man mit dem schönen Geld alles machen könnte.
Wie viele Künstler aufbauen. Man dafür hätte aufbauen können. Zum Beispiel wie diese hier, die recht frisch sind auf Domino, die Dirty Projectors, hast du mitgebracht. Gun Has No Trigger.
Ich liebe diesen Song.
Was haben The Kills, Animal Collective, The Arctic Monkeys und Franz Ferdinand gemeinsam? Sie sind alle bei Domino Records gesigned. Anne Haffmanns ist als Head of Domino Records Deutschland, also quasi ihre Chefin, und heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick.
Julia Holter ist so eine von meinen Entdeckungen bei Domino. Eine ganz, ganz tolle Künstlerin, die jetzt das zweite Album bei uns gemacht hat, worauf dieses Stück ist. Eine ganz, ganz beeindruckende Künstlerin, die ich vor allem auch deswegen mag, weil die so, die weiß so ganz genau, was sie tut. Und die hat so einen sehr eigenen Stil und macht so sehr wenig Kompromisse mit der Musik. Und wir sind alle ihr sehr ergeben, vor allem ich. Und ich finde sie wirklich auch eine tolle Performerin. Ich habe die in der Volksbühne gesehen, letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon. Und ich hatte selten den Eindruck, dass eine Künstlerin so die Bühne beherrscht mit ihren, also sie hatte drei Musiker dabei und die hatte so die Hosen an, das hat man so gespürt. Die hat wirklich die drei Musiker komplett regiert. Mhm. Ja, das fand ich ganz toll. Und ich liebe auch diesen Song und das dazugehörige Album. Wir haben auch echt gute Presse gekriegt. Also da konnten sich alle drauf einigen. Und wir haben erstaunlicherweise auch sehr gut verkauft. Also für so ein nischiges Thema und nicht radiokompatibel und gar nichts. Mhm. Aber super, freue mich schon auf das nächste Album. Und
kann eine Künstlerin, Künstler, eine Band heutzutage eigentlich noch ohne Live-Präsenz was reißen? Ich habe immer den Eindruck, es geht immer mehr in die Richtung, du musst das Ding auch schon, weil das halt noch dieses Moment ist, was wirklich einzigartig ist, wenn die Band in town ist oder wenn der Künstler wirklich vor dir steht und seine Songs selber performt.
Ja, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass erst dann der Eindruck komplett ist. Mhm. Also die Musik, im Studio aufgenommene Musik, meine Güte, irgendwie, wer jemals im Studio war, weiß, was man da alles machen kann. Das ist so wie mit Fotografie und Retusche. Ja, also
gerade, wo ich sage, ist es natürlich totaler Quatsch, weil gerade die großen Namen im R&B oder im Hip-Hop sind ja jetzt nicht dauernd auf Tour.
Also so entdecken wir ja auch, also die Kollegen aus dem A&R, die nehmen nichts unter Vertrag, was sie nicht mindestens ein, zwei, dreimal live gesehen haben. Ja? Also das ist wirklich so, das komplettiert den Eindruck. Mhm. Danach, wenn man dann eine überzeugende Live-Show gesehen hat, und das muss jetzt nicht irgendwie technisch perfekt sein, das muss einfach, war ich in London zu so einem Company-Meeting, das mache ich regelmäßig mit Domino. Und abends war noch ein Konzert von einer Band von uns und im Vorprogramm spielte eine Band, die auch bei uns unter Vertrag ist, aber noch nichts veröffentlicht hat. Mhm. Und ich habe mir das so angeschaut und dachte mir so, also ich war völlig in den Bann gezogen und dachte mir so, wow, was ist das denn? Die waren so präsent, der Sänger, der hatte so eine angenehme Art, so immer und leicht unter seinen Möglichkeiten zu singen. Du hast ganz genau gewusst, so, okay, der kann nochmal ganz anders. Und das hat eine unglaubliche Attraktion gehabt und so eine Spannung erzeugt. Ja, ich wollte dem ständig weiter zuhören und ich fand die Songs auch richtig gut. Ich freue mich total, wenn wir da Ende des Jahres irgendwie.
Willst du den Namen schon sagen oder noch nicht?
Ich habe ihn gerade vergessen.
Okay, ist egal. Nee,
aber kommt auch erst. Also wir fangen Ende des Jahres erst an damit. Okay. Also.
Bis dahin hast du noch.
Ja, ja.
Nee, aber das ist eine interessante Beobachtung, dass man sowas nämlich sehr mögen kann, weil ich bin ja immer abgeturnt, wenn Sängerin oder Sänger immer alles präsentieren müssen, was sie können. Das sieht ganz hoch und nach und kieksen können sie auch und so. ist nicht meins.
Meins auch nicht.
Eine andere Sache, die du mitgebracht hast, Yesayer, auch auf Domino, ne?
Nein, nee. Yesayer ist auf Mute. Oh, und das sind auch so, das war eine von den Bands, die ich habe dann auch immer mal Bands bei mir zu Hause bekocht, also spätestens seit ich Kinder habe, musste ich dann auch ab und zu mal irgendwie
Beruf
und Privatleben etwas verbinden, weil ich einfach keinen Babysitter hatte oder wie auch immer. Und Yesayer waren schon zweimal bei mir beim Grillen im Garten.
Schön.
Und ich mag die echt total gerne. Meine Kinder sind ganz, ganz stolz drauf, dass sie die kennen und schon mit denen gegessen haben. Und jetzt, als die neue Platte kam und dieser Song, den ich jetzt gleich euch vorspielen möchte, der ist total der Hit bei meinen Kids. Ich habe eine 8-jährige Tochter und einen 11-jährigen Sohn. Und die finden Dead Sea Scrolls echt einen Sommerhit. Ich auch.
Ich habe es Anfang der Sendung versprochen, wir kündigen groß, als wir über den Brexit reden wollen und dann tun wir es nicht. Jetzt haben wir nicht mehr allzu viel Zeit, aber ein bisschen doch. Wir werden ja jetzt die ganze Frage und Problematik auch nicht lösen, aber das ist schon irre, was da abgeht, oder?
Ja, ich mache mir auch echt, richtig Sorgen. Also wenn man die Umfragen so sieht und irgendwie einfach sieht, dass die Leave-Kampagne immer so eine Nasenlänge vor der Remain-Kampagne ist. Ja. Und ich meine, das wird uns wirklich ganz ernsthaft betreffen. Also Domino presst in Röbel in Mecklenburg-Vorpommern die meisten Vinyle, um sie dann nach England zu holen, um sie dort zu fakturieren und dann wieder zu distribuieren in die verschiedenen Territorien, in denen sie halt verkauft werden. Ja. Wenn wir das jetzt alles irgendwie mit Zollpapieren machen müssen, ja, mein lieber Herr Gesangsverein, ja, das wird echt spaßig. Oder ich habe auch immer, also ich denke auch, wenn unsere Bands touren wollen, das wird ein Spaß. Mhm. Also ich glaube, die Hälfte davon wird einfach nicht mehr touren können, weil das ist jetzt schon schwierig genug mit den Gagen, die man irgendwie live bei kleinen Bands erreichen kann, so eine Tour zusammen zu finanzieren, ja, mit Flügen und oder Bus und oder Equipment und da und Gagen oder Gehälter für Tourmanager und Techniker und so. Wenn dann aber da noch irgendwie jeweils tausende von Euro für Visumsangelegenheiten irgendwie mit eine Rolle spielen und, was ich überhaupt nicht haben möchte, Einfuhrgenehmigungen für Equipment, die sogenannten Carnet de Passage. Ich erinnere mich noch in der Vor-Schengen-Zeit, das musste man dann immer irgendwie, wenn die Bands noch in die Schweiz gegangen sind, musste man das immer noch auflisten. Da muss man jedes blöde Kabel aufschreiben, ja. Und dann hinterher wird es geprüft, ob das auch alles wieder ausgeführt wird, sonst muss man das nämlich verzollen. Also ich sag nur, das wird echt, ein Land schafft sich ab so ein bisschen irgendwie, wenn die Leave-Kampagne die Oberhand behält.
Was ist denn dein, ich meine, du bist natürlich jetzt auch in der Kreativbranche, ich gehe mal davon aus, dass da die meisten eher nicht Leave sind, sondern dabei.
Die wollen Remain, also die meisten Kreativen, die reisen ja auch durch die Welt, die wissen, was das für Vorteile hat und die wissen auch, wie andere Leute ticken und es gibt ganz tolle Befürworter für den Verbleib, wie zum, also aus der Musikbranche, wie zum Beispiel, was mich sehr beeindruckt hat, Sir Bob Geldof. Der hat das wahnsinnig gut auf den Punkt gebracht und hat gesagt, Leute, ganz ehrlich, ihr solltet mich gar nicht mit abstimmen lassen. Ich bin 63, ich habe eigentlich, das ist nicht meine Zukunft. Mhm. Ja. Es ist eure Zukunft. Er sprach zu einem sehr jungen Journalisten. Und das stimmt auch. Ja. Das wird ewig brauchen, bis das mal alles so entzerrt ist und der Exit tatsächlich formal durchgewunken. Da sind so jemand wie Bob Geldof ist da schon längst in Rente, ja, aber es geht jetzt um die jungen Leute. Und ich kenne eigentlich keinen Befürworter für Remain. Also auch nicht unter meinen Künstlern oder Kollegen.
Kein Befürworter von Leave.
Von Leave, Entschuldigung, ja.
Ich war neulich erschüttert vor ein paar Tagen oder vor einer Woche oder so. Hatte John Cleese irgendwie sich geäußert und sagte, er wäre für Leave.
Und oh
das,
nein!
Ja, das hat mich irgendwie auch, genau, das fand ich auch so, Und darunter entbrannte dann natürlich auf Twitter eine Riesendiskussion, wo ja dann aus allen möglichen Richtungen Leute kommen, teilweise dann natürlich, wie es sich fürs Internet gehört, auch wahnsinnig unsachlich und persönlich und so. Aber ich hatte dann den Eindruck, dass er ganz schön rumgerudert hat.
Mhm. So. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Das ist ja wirklich sehr enttäuschend irgendwie. Aber
gar nicht enttäuschend, das neue Album der Kills.
Ja, mit dem großartigen Song Doing It to Death.
Was jetzt gar nichts mit unserer Debatte über den Brexit zu tun hat, die ja auch keine Debatte war. Ich glaube, wir wünschten uns einfach, die würden
nicht. Wir wünschten uns, dass sie nicht uns verlassen wollten.
Genau. Bleibt bei uns.
Bleibt bei uns, bitte.
Wir wollen eure Bands live sehen hier, ohne Komplikation, unter anderem. Aber es gibt noch mehr Gründe. Anne, vielen lieben Dank für das Vorbeikommen, für die Anekdoten. Ich weiß, du hast noch sehr viel mehr, aber das machen wir. Vielleicht treffen wir uns im Jahr nochmal. Dann erzählen wir uns noch ein paar andere Geschichten. Die Kills sind jetzt aktuell. Was kommt noch auf Domino raus gerade?
Wir hatten jetzt gerade die Last Shadow Puppets und wir arbeiten.
Ich habe nicht gehört, glaube ich, die neue.
Ja, die ist schön. Die ist sehr schön.
Glaube ich sofort.
Arctic Monkeys with Strings, sage ich immer.
Ja, ja.
Und wir arbeiten jetzt im Herbst, bereiten wir eben was Neues von dem Menschen von den Dirty Projectors, David Longstrand, vor.
Dann die Band, von der wir noch nicht wissen, wie sie heißt.
Genau. Und
die aber großartig ist.
Es gibt ein neues Blood Orange Album, Devonti Hines. Auch da kommt so einiges. Und
sehr schön.
Auch Julia Holter ist auch wieder im Studio. Mal gucken.
Dann viel Spaß
Dankeschön.
Mit den neuen Projekten.
Schön. Tschüss. Spaß. Tschüss.